ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn von ihm kann man ganz viel nicht nur übers Herz, sondern auch übers Leben lernen. Er ist Oberarzt der Kardiologie, aber das reicht ihm nicht. Er will noch viel mehr Menschen aufklären und das macht er mit seinem Leben auf Pump. Podcast auf YouTube, als Herzensdoc Nana auf Instagram und mit seinem neuen Buch Happy Heart. Herzlich willkommen, Dr. Nana Bimpong-Buddha.
Ganz lieben Dank, perfekt ausgesprochen.
Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Namen im Vorfeld geübt habe. Deshalb zuerst mal, woher kommt der Name?
Der Name stammt aus Ghana, Westafrika, wo so viele, ja, Fußballer gibt es ja viele auch hier in Deutschland, die ghanaische Wurzeln haben. Jetzt bin ich aber kein Fußballer geworden.
Ja, aber fast Basketballer, glaube ich.
Genau,
ne?
Genau. Die Einladung zur Jugendnationalmannschaft stand, aber Papa hat mir gesagt, okay, du kannst das machen, aber wenn du dir da den Fuß verstauchst, kann es sein, dass es irgendwann nicht weitergeht. Wenn du dir als Arzt oder als das, was du machen möchtest, Fuß verstauchst, kannst du weiterarbeiten.
Und der Papa, der war auch Arzt, der ist als Medizinstudent nach Deutschland gekommen, geblieben, hat als Neurologe gearbeitet. Genau. Sie selbst sind in Bonn geboren und aufgewachsen. Ja, genau. Wie alt waren Sie, als für Sie klar war, ich will auch Arzt werden?
Also das war so, da war ich ungefähr 15, da waren wir in so einem, in so einem Bildungszentrum und da hieß es, da kann man so die Talente eingeben, ne? Was man eben besonders gern macht, was man gut macht, und der spuckt dann auf so einem DIN A4-Blatt einfach danach heraus, was so Empfehlung wäre, dann auszuüben, und ich glaube von 25 Vorschlägen, die dann da rauskommen, die der dann rausspuckt, stand 20 Mal, werde bitte Arzt mit diesen Talenten, und das war dann so eine Bestätigung mit 15.
Und 5-mal werde Basketballer, genau. Die richtige Größe bringen Sie auf jeden Fall mit für den Basketballer.
Ja, genau.
Jetzt sind Sie aber nicht nur Arzt, sondern machen mit Leben auf Pump einen erfolgreichen Podcast. Sie klären unter dem Namen Herzensdoc Nana auf Instagram über Herzgesundheit auf.
Lieben gerne.
Wann ist Ihnen klar geworden, es reicht nicht, als Arzt zu arbeiten, ich muss mehr auf Aufklärung setzen?
Das war mir schon relativ früh klar, nur es gab eine Szene, wo ich vor einigen Jahren, also was heißt vor einem, letztes Jahr war das, hatte ich einen Gast sozusagen bei mir in der Klinik und da haben wir gesprochen und der ist eigentlich auch Arzt, hat aber dann festgestellt, der Vater, und ich kann kein Blut sehen, hat dann nach dem Medizinstudium Regie studiert in Bochum für 4 Jahre, ist also Regisseur, ja, und er hat gesehen, wie ich ihm das erklärt habe und war hin und weg und dann sagt er mir, du musst auf Instagram. Und dann meinte ich, wieso soll ich da mich im Kreis drehen und tanzen oder was? Der so, nein, mach das bitte so, wie du machst. Ein Reel aufnehmen. Das dauert ein paar Sekunden und dann haben wir es. Und dann meinte ich, was ist denn ein Reel? Das war letztes Jahr. Das ist ein kurzes Video, mach doch mal. Und dann habe ich es gemacht und das erste Reel auf Instagram, habe ich immer noch in der ersten Zeile drin, wurde 1,8 Millionen Mal gesehen.
Krass.
Und da war mir klar, okay, Faton, du hast recht, hier kann man wirklich viele Menschen erreichen und ich liebe Aufklärung, ich liebe etwas zu geben, was anderen hilft.
Was fasziniert Sie ausgerechnet so am Herzen?
Das Herz ist aus meiner Sicht das faszinierendste aller Organe. Warum? Ich sage immer, in mir schlagen 2 Herzen. Einerseits der interventionelle Kardiologe, der Stent setzt bei Herzinfarkt, genau. Aber auf der anderen Seite ist das Herz eben auch aus meiner Sicht das Zentrum unserer Emotionen, ja. Und wir sehen das so oft auch im Sprachgebrauch, ne? Es ist mir ans Herz gewachsen, es liegt mir am Herzen, ja. Das Herz spielt sozusagen täglich auch eine Rolle, eine tragende Rolle. Und ich erinnere mich sehr gut an meinen ersten Arbeitstag. Ich habe in der Herzchirurgie im Inselspital in Bern angefangen und da stehe ich und dann geht die Tür auf, und Dr. Bimpong-Buddha, bitte betreten Sie den OP-Saal. Und dann bin ich rein, ne? Und dann hat man den Brustkorb eröffnet, man operiert ja am schlagenden Herzen und ich stehe dort und dann geht der Brustkorb auf und da sehe ich zum ersten Mal nicht einen Anatomiesaal, sondern schlagend ein Herz, ja. So würdevoll, so stark, so schön, voller Liebe. Und da hat es meine Begeisterung fürs Herz nochmal bestätigt.
Sie unterrichten ja auch selbst Studenten an der Universität Wittenherdecke. Ich kann mir vorstellen, so begeistert, wie Sie vom Herzen berichten, ist die Dichte an Kardiologen, die da hervorgehen, extrem hoch, oder?
Ist wirklich hoch. Und alle, das hat sich auch so ein bisschen rumgesprochen, so ein Running Joke, ne? Wenn du bei dem landest, ne, du wirst Kardiologe oder ihn.
Es wäre eins, Leute, mit dem Herzensdoc Dr. Nana Bimpong-Buddha. Wie lange muss man in Deutschland auf einen Termin beim Kardiologen inzwischen warten?
Das ist eine ganz wichtige Frage, ja, die wirklich so viele Menschen betrifft. Und ich habe da mal eine Umfrage gemacht auf Instagram. Da nehmen in meinen Stories so zwischen ja 5.000 und 10.000 Menschen teil, so an einer Story, ja. Und es ist wirklich so, der Durchschnitt liegt bei 12 Monaten, ja, auf dem Termin.
Ist absolut krass, finde ich. Krass. Ja. Gibt es zu wenige Kardiologen in Deutschland,
ja,
oder woran liegt das?
Auf jeden Fall. Also es gibt insgesamt, ich habe das mal gegoogelt, es gibt insgesamt 4.000 Kardiologen in Deutschland, aber 80 Millionen Menschen. Mit anderen Worten, in Deutschland betreut ein Kardiologe 20.000 Menschen. Jetzt sind nicht alle herzkrank, aber wie gesagt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, häufigstes Problem für Krankenhausaufenthalte und Versterben. Und deswegen denke ich, und das habe ich auch mit Herrn Kippitz vom Gesundheitsministerium dieses Jahr in München auf dem Health Lab besprochen, wir dürfen es umdrehen. Und sagen, okay, wir dürfen weiterhin reparieren, ja, das Herz, aber wir dürfen es auch umdrehen und sagen, ey, lass uns doch Leute befähigen, so wie in dieser Sendung oder auf dem Podcast oder auf Instagram, Leute befähigen, besser auf ihre Herzgesundheit zu achten. Dann haben wir weniger zu tun und es gibt weniger Herztote, was nachweislich so ist in Studien.
Und ein paar mehr Medizinstudenten auszubilden, würde wahrscheinlich auch nicht schaden.
Das wäre auch gut. Aber so viele machen es nicht. Ne? Weil
naja, aber es gibt ja, ich glaube, auf jeden Medizinstudienplatz 10 Bewerber. Wir haben einfach so wenig Studienplätze in dem Bereich.
Ja, ne? Das stimmt. Ja.
Sie sagen, 10.000 Medizinstudenten werden jedes Jahr fertig, sind auch hoch motiviert.
Absolut.
Und geraten dann in der Assistenzarztzeit meist an ihre Grenzen, stehen oft vom Burnout. Woran liegt das?
Ja, das ist so. Es ist einfach die Patientenflut, ja, so ein Assistenzarzt. Wir werden ausgebildet in, haben wir auch vorhin besprochen, Biologie, Physik, Chemie, kurz auch die einzelnen Fächer schauen wir rein und nach 6 oder 7 Jahren Studium ist man dann fertig, hat überall so ein bisschen reingeschnuppert. Aber die Hauptskills, und ich coache ja auch inzwischen auch Assistenzärzte, ja, das ist mir wichtig, warum? Einfach etwas weiterzugeben. Und wir werden dann ins kalte Wasser geschmissen. Und die Hauptskills, ja, du bist dann auf Station und dann kommt, ne, du bist wie Mama oder Papa auf Station. Patienten kommen zu einem, Angehörige wollen Gespräche, die Schwestern sind da, die Brüder, sage ich immer, sind auch da. Dann kommt der Oberarzt, der Chef und alle rennen auf den Assistenzarzt, Ärztin und sagen, so, was machen wir jetzt und wie geht's weiter und koordiniere das mal alles bitte. Und das lernen wir im Studium nicht. Und das führt zu massivem Stress, ja, den Assistenzärzte haben. Unzählige Überstunden. Ich habe selber ungefähr 5.000 Überstunden gemacht, mindestens.
In der Assistenzarztzeit?
In der Assistenzarztzeit, ja.
Krass.
Aber das hängt auch damit zusammen, das ist meine eigene Schuld, weil ich mir überlegt habe, nein, ich möchte als Arzt mit den Menschen sprechen. Ja, und den Bürokratiekram, den konnte ich am Anfang noch nicht. Ne? Und habe aber mir die Zeit nicht nehmen lassen, mit Patienten gesprochen. Und das liebe ich auch immer noch. Inzwischen sind es über 50.000 Gespräche, die ich geführt habe. Ja, habe ich mal gezählt.
Und wenn die länger als eine Minute sind, sind es ganz schön viele Tage Lebenszeit da drauf gegangen, im positiven Sinne.
Aber so viel gelernt, auch von Patienten. Mhm. Ich liebe das. Auch die Lebensgeschichten mitzubekommen. Und als Arzt hat man ja diese Position, Milliardäre, Millionäre in Düsseldorf und ne, Vorstände, aber auch ganz normale Menschen wie ich auch, ja. Die haben Vertrauen zum Arzt, ja. Und der Chefarzt hat nicht so viel Zeit wie der Assistenzarzt, ne. Chefarzt kommt rein, will alles präsentiert bekommen und muss wieder weg, hat viel zu tun, ist auch im Stress. Aber die, mit denen die Menschen reden, sind die Assistenzärzte. Und das habe ich geliebt.
Hm. Wobei wichtig ist ja, dass die auch verständlich mit den Ärzten, mit den Patienten reden können. Denn wenn man auf die Realität schaut, Sie beschreiben das in Ihrem Buch auch.
Ja.
Sie sagen, ja, man muss als Patient heute kompetent sein, was die eigene Gesundheit betrifft. Auf der anderen Seite sehen Sie zum Beispiel bei Bluthochdruck, dass fast 50%, also fast die Hälfte der Betroffenen, die Medikamente innerhalb des ersten Jahres auf eigene Faust absetzt, ohne mit einem Arzt darüber Rücksprache zu halten.
Das ist so.
Also offensichtlich fehlt da doch das tiefere Verständnis.
Total.
An was glauben Sie, liegt es? Liegt es an den Patienten? Liegt es daran, dass Ärzte das nicht verständlich genug erklären?
Ich glaube, es ist beides, ja. Und genau das betone ich auch in allem, was ich tue, sozusagen im Podcast Leben auf Pump. Sprechstunde mit Empathie, ja, da zeige ich so ein bisschen in meinem Podcast, wie man das als Patient besser hinbekommen kann, aber auch als Arzt besser hinbekommen kann. Ich glaube, beide dürfen noch besser zusammenarbeiten. Auch darüber gibt es Studien, ja. In Deutschland hat ein Patient beim Arzt 8 Minuten in der Praxis Zeit. Das inkludiert oder das beinhaltet, guten Tag, wie geht's, wie ist das Wetter, haben Sie einen Parkplatz gefunden, jetzt einmal oberkörperfrei und da sind schon 4 Minuten rum. Ja? Und wenn man da nicht vorbereitet in das Gespräch kommt, kann es sein, dass die Diagnose nicht passt oder nicht so schnell gefunden wird, wie könnte. Aber wenn man zum Beispiel vorher die Menschen ein bisschen bildet und in einfachen Worten Medizin erklärt, können sie sich besser auf das Gespräch vorbereiten. Der Arzt bekommt bessere Anamnese, also so die Befragung fällt ihm leichter, wenn da jemand sitzt, der nicht Google vorbereitet, sondern wirklich vorbereitet ist. Ja. Und das Ganze wird besser sein. Das heißt, es ist die Kombination. Arzt sich vorbereiten mit Empathie, Patient sich vorbereiten mit den richtigen Infos. Und das führt, glaube ich, zu einer besten Diagnose am Ende.
Dann machen wir das doch jetzt mal mit der guten Vorbereitung.
Sehr gerne.
Lassen Sie uns mal über ein Thema sprechen, vor dem alle Bammel haben. Das Thema Herzinfarkt. Ja. Jedes Jahr sterben rund 60.000 Menschen daran. Wobei ich glaube, die meisten, die erstmal im Krankenhaus ankommen, die überleben, oder?
Genau, die meisten, die es bis dahin schaffen, überleben. Die Kunst ist nur sozusagen, es bis dahin zu schaffen.
Also schnell genug im Krankenhaus zu sein.
Genau, und vor allem dann auch den Notarzt zu alarmieren, sich zu melden, ne? Und da ist genau das, was ich an Prävention so liebe oder auch mit dem Buch Happy Heart machen möchte. Deswegen, ich freue mich, wenn jeder in Deutschland das Buch bekommt. Warum? Ich habe es so geschrieben, Medizin in einfachen Worten erklären, befähigen. Ja, wie kann man einen Herzinfarkt erkennen? Was ist das?
Ja, dann sagen Sie uns mal, wie kann man den erkennen?
Genau, das wollte ich gerade verraten. Also es gibt Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein. Das ist das allererste. Bei den Männern ist es so, die haben oft klassisch, ne, Schmerzen auf der Brust mit Ausstrahlung in den meist linken Arm. Ja? Und Frauen haben sogenannte atypische Beschwerden beim Herzinfarkt. Heißt so, weil es nicht über die klassischen Nervenleitungsbahnen kommt bei ihnen, sondern anders. Ich hatte zum Beispiel jetzt vor einigen Tagen eine Dame, 3 Jahre jünger als ich, also blutjung. Ja, und sie hatte Ohrenschmerzen als erstes Symptom. Im Verlauf
Ohrenschmerzen.
Ohrenschmerzen, ja. Aber im Verlauf mit Ausstrahlung auf die Brust und so weiter. Und bei Herzinfarkt, ganz typisch und klassisch, da verändert sich der gesamte Mensch. Schweiß gibt's auf der Brust. Atemnot, dann die Schmerzen dazu, ja. Und das sieht man. Also man kann sich so merken, wenn jemand anders aussieht als sonst, der Blick wird anders und mehrere Symptome kommen gleichzeitig, das ist der Schlüssel, auf dem Boden eines gewissen Risikos, zum Beispiel kennt seinen Blutdruck nicht, vielleicht ein bisschen Übergewicht, raucht, ja. Wenn bei jemandem mit diesem Risikoprofil diese Symptome gleichzeitig auftreten, dann nicht lange zögern, sondern den Notarzt anrufen.
Dann direkt den Notarzt anrufen.
Absolut, ja.
Vielleicht können Sie uns mal, sind ja ein Meister im Erklären, was bei einem Herzinfarkt bei uns im Körper passiert.
Ja, also der Herzinfarkt ist im Grunde auch nur ein Symptom der Grunderkrankung. Und die Grunderkrankung ist die Arteriosklerose. Das ist eine Veränderung der Gefäße im gesamten Körper. Also wie so eine Verkalkung der Rohre sozusagen. Und das entsteht durch eben die Kombination der Risikofaktoren, insbesondere eine Erhöhung des Cholesterins. Ja. Und dann bilden sich wie so kleine Verkalkungen in den Gefäßen überall. Und beim Herzinfarkt passiert Folgendes. Es kommt zu einer Verstopfung des Gefäßes. Also das Herzkranzgefäß, was das Herz selber mit Sauerstoff versorgt. Eins von den dreien oder mehrere gehen dann zu. Das bedeutet, in dem Moment bekommt der Herzmuskel durch dieses Gefäß, was verstopft ist, kein Blut und somit kein Sauerstoff mehr. Und ohne Sauerstoff kein Leben. Das bedeutet, der Herzmuskel stirbt ab und genau das nennt man einen Herzinfarkt.
Man kann aber selber versuchen zu verhindern, dass es verkalkt, ne?
Ja,
dass die enger werden, da sprechen wir gleich noch drüber.
Ja.
Aber vielleicht erstmal noch die Frage, ab welchem Alter sollte man denn, was die Herzgesundheit betrifft, regelmäßig Check-ups machen?
Also am liebsten sozusagen das ganze Leben, ja, aber so ein klassischen Check-up ist so ab ungefähr 35 schon empfohlen. Der muss auch nicht komplex sein. Es reicht, einmal im Jahr zum Hausarzt zu gehen, ein Ruhe-EKG schreiben, Blut abnehmen und mit ihm besprechen, wie es einem geht. Ja? Und wenn man das einmal im Jahr macht, kann man allein dadurch schon deutlich die Rate von Herzrisikofaktoren reduzieren. Wenn man natürlich dann begleitend über Instagram oder im Podcast, den ich mache, mitverfolgt, kann man jede Woche oder regelmäßig auch sich mit Herzthemen beschäftigen. Und dieses regelmäßige Beschäftigen, sich ausbilden, auf den richtigen Plattformen dranbleiben, das führt dazu, dass Menschen sozusagen gesünder bleiben, möglichst lange.
Wobei auf der anderen Seite finde ich, wenn man permanent drüber nachdenkt, was alles passieren könnte, ist es auch schwierig.
Das Herzrasen.
Ne? Ja, genau, dann gibt es Herzrasen, ja.
Genau, aber man kann auch den Fokus darauf setzen, wie schön es sein kann, ja, das versuche ich auch, ein Happy Heart, ja. Klar, nicht nur die ganze Zeit die rosa-rote Brille, klar, aber ich gehe auch auf Themen wie Wut, ne, auf Emotionen, Wut, Trauer, Angst ein. Aber ich betone, dass zum Beispiel Wut Energie ist zum Beispiel, ja, oder Angst, Sorge ist auch eine Form von Energie, ja. Und wenn man dann die positiven Emotionen, Liebe, Freude, Dankbarkeit, wenn man das in seinem Alltag betont, und das zeige ich in einfachen Worten an Happy Heart, Studien erklärt, also über 50 Studien zitiere ich, die das zeigen, ja. Wenn man darauf fokussiert, dann kann man sein Leben so gestalten, denke ich, dass es freudig und schön ist und dass man das andere gar nicht unbedingt immer im Kopf hat.
Wir kriegen hier super nette Hörernachrichten. Kira schreibt zum Beispiel, Dr. Buta ist toll, wenn ich dem nur zuhöre, will ich sofort Herzchirurgin werden. Ich kann ja mit 55 nochmal Medizin studieren, dann bin ich mit dem Facharzt mit 70 ungefähr fertig.
Super.
Der Friedrich Merz hat ja gesagt, wir sollten ein bisschen länger arbeiten. Gute Idee, oder?
Finde ich gut, großartig. Ja. Also das liebe ich ja, ne? In allem, was ich tue, sozusagen andere zu motivieren. Und wenn man jetzt eine 55-Jährige motiviert, Medizinerin zu werden, yes, go!
Dann viel Spaß, liebe Kira. Du musst nämlich ein Abi 1,0 inzwischen haben, um das machen zu können. Viel Spaß beim nochmal Abi machen, genau. Oder Norbertus schreibt, ein sehr spannendes Thema, bin Betroffener.
Okay.
Bei Herzrhythmusstörung spiele ich Schlagzeug und dann bin ich wieder im Takt.
Passt, mega. Ich bin auch Schlagzeugspieler. Ich habe einen E-Drum. Ja, genau. Und das macht einfach Spaß. Musik sowieso. Ich meine, wir sind hier im Radio. Tolles Thema, ja. Gibt's auch im Buch spannende Studien dazu, ja. Also dass die Herzen sozusagen Musik erfassen und teilweise mit Musik synchron schlagen, ja. All das hat man untersucht. Und in dem Buch möchte ich wirklich, also ich zitiere viele Studien, die, glaube ich, für die Allgemeinheit echt spannend sind, die aber bisher wenige, oder ich kenne keinen Kardiologen, der das mal verrät, ne? Also wir treffen uns auf tollen Kongressen in Tokio, New York, Paris und sagen, wow, ist das spannend. Ne? Aber bisher hat irgendwie keiner so den anderen das gesagt, die es ja auch mit betrifft. Und das ist super spannende. Studien gibt es da wirklich zum Thema Herz. Ne?
Finde ich auch. Sprechen wir später nochmal intensiver drüber. 90% der Herzinfarkte sind auf akute Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung zurückzuführen. Ja. Das sind ja Dinge, die man vermeiden kann. Fangen wir mal mit Bluthochdruck an.
Ja. Ja.
Was genau passiert bei Bluthochdruck mit unserem Herzen?
Genau, also das Herz wird bei Bluthochdruck angestrengt. Warum? Der Blutdruck ist ja der Druck, mit dem das Blut bis in den kleinsten Zeh gedrückt wird durch das Herz. Ja? Und das Herz schlägt pro Tag 150.000 Mal. Also man kann mal probieren, 150.000 Mal zu klatschen am Tag. Ja? So viel schlägt das Herz. Und mit jedem Herzschlag kämpft es eben gegen diesen Blutdruck oder verursacht den Blutdruck. Und Bluthochdruck ist eine der stillen Killer, nennen wir das, weil tut nicht weh, ist aber desaströs. Ja? Und in Deutschland haben das etwa 30 Millionen Menschen.
Und viele merken es noch nicht.
Und die meisten merken davon gar nichts. Ne? Und genau da geht es ja darum, dass wir einfach mal das zum Beispiel Messen beibringen, ja, in Ruhe messen, zweimal am Tag um 9 Uhr und um 21 Uhr eine Woche lang aufschreiben, damit zum Hausarzt, der wird es dann sehen, ja.
Ab welchem Alter sollte man das machen?
Das kann man ungefähr ab 40 so anfangen, dass man mal guckt, wie ist eigentlich mein Blutdruck, ja. Wenn es in der Familie ist, also wenn Papa, Mama oder einer von beiden Bluthochdruck hat, kann man sogar früher schon starten, ja. Einfach mal den Blutdruck messen, ja. Weil ich sag's mal so, in der Bibel steht, sie wissen nicht, was sie tun, ja. Aber ich glaube, inzwischen ist es so, sie tun nicht, was sie wissen.
Okay.
Wissen ist da und ich möchte zeigen, wie man es anwenden kann.
Ja, Rauchen ist ein anderes Thema. Apropos, sie wissen es und tun es aber nicht. Denn jeder weiß eigentlich, Rauchen ist ungesund.
Genau.
Wobei ich sagen muss, ich dachte bisher vor allen Dingen für die Lunge. Sie sagen, es ist aber auch ein echtes Problem fürs Herz. Warum?
Absolut. Rauchen führt zu einer Verkalkung der Gefäße. Ja? Und gerade in Kombination mit anderen Risikofaktoren, auf die ich auch eingehe, zum Beispiel Stress. Ja? Und es ist so, dass häufig Risikofaktoren nicht isoliert dastehen, sondern mancher ist vielleicht ein bisschen übergewichtig, hat Stress und raucht und dann trinkt er ab und zu mal Alkohol dazu oder was. Und da kommt dann ganz viel schon zusammen. Ja? Und das führt in der Kombination zu der sogenannten Arteriosklerose, Veränderung der Gefäße. Und wenn da ein Gefäß sich verschließt oder zu eng wird, kommt es eben zu Herzinfarkt oder Schlaganfall. Das ist dieselbe Erkrankung, nur an unterschiedlichen Organen ausgelebt sozusagen. Ja.
Und Sie zitieren in Ihrem Buch eine Studie, die ich wirklich beachtlich fand. Da wurden 34.000 britische Ärzte über einen Zeitraum von 50 Jahren begleitet, weil man herausfinden wollte, wie sich Rauchen auf die Lebenserwartung auswirkt.
Ja.
Und das krasse Ergebnis war pro Zigarette 20 Minuten weniger Lebenszeit.
Genau. Ja,
wenn man das mal hochrechnet, bei einer Schachtel pro Tag, was ja viele rauchen, sind das 7 Stunden.
Richtig. Ne? Und genau das habe ich im Buch gemacht, mal die Studien sozusagen aufarbeiten und übersetzen, ja, dass einem das mal klar wird. Ja? Also mit jeder Zigarette verkürzt der oder diejenige aktiv sein Leben im Durchschnitt um 20 Minuten. Ja? Und das ist enorm. Und ich sag mal so, bei Rauchern der Schachtel pro Tag, das machen die meisten Raucher schon. Ne? Keiner sagt, ich mache heute nur 2 Zigaretten. Die meisten sagen, jetzt ist eh egal, komm. Und der innere Schweinehund wird dann auch sagen, komm, ob du jetzt 1 machst oder 10, ist doch eh egal. Jetzt bist du eh schon drin.
Wir hatten ja schon drüber gesprochen, das Hören von Musik.
Ja.
Kann maßgeblich auch zum gesunden Herzen beitragen. Ja. Wie funktioniert das?
Also ehrlich gesagt wissen wir gar nicht, wie das funktioniert. Das Herz macht so viele Dinge, die wir noch gar nicht verstanden haben. Ja, es gibt auch da eine Studie, die ich auch zitiere in dem Buch, wo man geguckt hat, wie ist das eigentlich? Ne? Lass uns das mal wirklich messen. Wenn wir Menschen Musik vorspielen, werden die dadurch gesünder? Haben die einen besseren Blutdruck? Haben die andere Blutwerte? Und auch da ist es wirklich so. Ne? Da hat man eine Gruppe von Menschen genommen und denen ja, Musik oder lustige Fernsehsendungen gezeigt und dann wirklich gemessen. Ne? Blutdruck gemessen, verschiedene Parameter, ne, wo man sagt, wow, das hat nachweislich Effekt, ja. Und das sind eben so viele Wege, die man nutzen kann für die Herzgesundheit.
Die nicht wehtun, ne?
Die nicht wehtun, die kaum etwas kosten, ja, und die wirklich Freude und Spaß bringen, ja.
Singen hilft das auch?
Unbedingt. Ich singe super gerne, manchmal auch schief, ist aber egal. Ja, weil Singen ist schön und es befreit einfach das Herz. Ja, und all diese Themen, Singen, Tanzen, Küsschen geben, ja, kommen wir nachher noch zu. Das sind Dinge, die man wirklich für die Herzgesundheit nachweislich tun kann, die ich in meinem Podcast oder auch im Buch wirklich zeige, wie und die jeder ab heute machen kann, ja.
Gut, also wenn wir jetzt ganz viel SWR1-Musik hören.
Unbedingt.
Und ganz viel dazu singen, darf man da auch mal das eine oder andere Pfund zu viel haben oder gleicht das nicht aus?
Also es gleicht es tatsächlich zum Teil schon aus. Ne? Es ist ja so, dass man jetzt nicht auf einen Schlag 10 Kilo abnehmen kann. Ja? Aber der Weg sozusagen, dass man sich als Ziel setzt, okay, ich nehme 1 Kilo pro Monat ab, ja, und höre aber jeden Tag meinen Lieblingssong, ja, dann kann auch der Weg Spaß machen. Und 1 Kilo pro Monat sind 12 Kilo im Jahr, sind in 2 Jahren über 20 Kilo Gewichtsabnahme, ja. Und genau das möchte ich eben zeigen, auch im Buch. Step by Step sind Dinge möglich und der Weg ist das Ziel. Auf dem Weg kann man auch genießen und Spaß dabei haben.
Und sich vor allen Dingen auch dabei belohnen, ne? Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Unbedingt. Ja.
Schlafen, auch was viele gerne machen.
Ja. Ich
und
auch.
Ganz wichtig, ganz wichtig für die Herzgesundheit.
Ja, wichtiges Thema.
Warum? Also warum ist Schlaf so wichtig für die Herzgesundheit? Was passiert im Schlaf
genau,
mit dem
Herzen?
Genau, das ist
eine ganz, ganz tolle und wichtige Frage, weil Schlaf ist ja die beste Form der Regeneration und die natürlichste Form, ja, wenn wir schlafen. Warum? Das Herz hat, während wir schlafen, mehr Zeit, sich auszuruhen. Das heißt, nach jedem Herzschlag, 150.000 Schläge pro Tag, aber der Trick ist, wie das Herz das auch über Jahre, Jahrzehnte durchhält, bis zu 4 Milliarden Herzschläge im Leben eines Menschen, ja, ist, es macht Pausen. Und am Tag sind die Pausen kürzer, aber in der Nacht, ja, wenn das Herz langsamer schlägt, der Blutdruck niedriger ist natürlicherweise, sind die Pausen etwas länger. Und das ist die beste Möglichkeit für das Herz, sich zu regenerieren. Das heißt, auf guten Schlaf zu achten, ist eins der besten Medikamente der Welt.
Viele, ich kenne das auch, werden ja so morgens so gegen 3:30, 4 Uhr wach. Und da sagen sie, da muss man wirklich drauf gucken, warum.
Genau, also sozusagen das Wertvollste ist natürlich, wenn der Schlaf durchgehend ist, ja. Aber wenn man zwischendurch aufwacht, ist immer die Frage, warum, woran liegt es? Muss man vielleicht mal Wasser lassen, kann sein, oder vielleicht irgendein Gedanke, der einen gestört hat, bevor man sich hingelegt hat, ja. Da muss man dann so ein bisschen immer, ja, so ein bisschen auf Suche gehen, woran könnte das liegen, ja. Und meistens, wenn man sich aktiv auf Suche gibt oder mal Gedanken macht, dann findet man was und kann das verbessern. Und das lohnt sich, sich darüber mal Gedanken zu machen und das Ziel zu wollen, durchschlafen zu können, weil nur dann wird wirklich eine Tiefschlafphase auch wirklich erreicht und gehalten. Und das ist erholsam, diese Tiefschlafphase.
Und wenn man am frühen Morgen wach wird, kann es einfach mit einem zu hohen Blutdruck dann auch zusammenhängen,
genau,
zum Beispiel.
Genau, ja. Es ist tatsächlich so, da habe ich mal in der Bild-Zeitung auch so einen Artikel gemacht, den über 1 Million Menschen gesehen haben auf Instagram. Der ist immer noch da, der Artikel. Es ist wirklich so, dass die meisten Herzinfarkte tatsächlich morgens passieren, ja, zwischen 4, 5 und 6 Uhr. Warum? Der Körper ruht sich aus in der Nacht und dann zum Wachwerden wird Stresshormon natürlicherweise ausgeschüttet, Adrenalin, Cortison, ja, und die führen natürlich zu einem immer höher werdenden Blutdruck, ja, weil wir dann aufwachen wollen und eine bestimmte Power brauchen, um auch aufzustehen, ja, und genau das ist eine kritische Phase, wo man drauf achten muss, aber keine Sorge, auch hier gilt, lieber einmal im Tag messen, dass man so eine Idee hat, wie sein Blutdruck ist und dann kann man auch insgesamt besser drauf achten.
Sie selbst empfehlen und machen das auch selbst jeden Abend die Herzensdoc 10 Minuten Abendroutine, um besser, genau, zu schlafen. Ganz, genau, kurz, wie sieht die aus?
Die Methode ist einfach, wie viele Methoden, die ich da nenne, ja, einfach sozusagen sich einen bestimmten, ja, State, ja, wie Tony Robbins sagt immer so, State bringen. Und wie genau? Dass man runterfährt, ja, Handy mal ausmachen, dann einfach atmen, 10 Atemzüge durch die Nase ein und lange durch den Mund ausmachen. Und dann mache ich auch immer was jeden Abend, eine Dankbarkeitsübung. Aktiv fokussieren auf das, was gut war am Tag. Selbst wenn was war, was nicht gut war, das nicht bedenken, kann man eh nicht ändern häufig, jetzt ist der Tag eh um, aber mal denken, was hat heute gut geklappt, ja? Wofür bist du dankbar, ja? Und dann einfach mal 3 Dinge aufschreiben oder auch einfach nur dran denken, aktiv mit geschlossenen Augen und sagen, danke, dass ich hier bin, danke, dass ich heute gut durch den Stau gekommen bin, danke, dass ich heute die Herausforderung meistern konnte. Aktiv an gute Dinge denken. Und wenn man dann liegt, ja, den Raum abdunkeln, wirklich stockduster, Handy aus und dann mal den Muskel anspannen und wieder locker lassen. Anspannen, locker lassen, ja. Also wenn man das macht, erstens die Gedanken sortieren und sich dann hinlegen, dunkel an- und abspannen, dann kann man sich ganz gut entspannen und das führt in der Regel zu gutem Schlaf.
Sie als, ja, fast ehemaliger Basketball-Bundesligaspieler, bewegungsfreudiger Mensch, wie, ja, wichtig ist Bewegung für ein gesundes Herz?
Das Herz liebt Bewegung. Ne? Sehen wir, weil es 150.000 Mal am Tag selber sich bewegt. Ja, aber es ist, Bewegung ist toll. Ne? Es gibt ja einen Geheimtrick, den ich gerne natürlich verrate, ja, der ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlägt für die Herzgesundheit. Und das ist eine Änderung des Lebensstils. Und der Lebensstil beinhaltet eben Bewegung und die Ernährung. Ja? Und wie viel Bewegung ist empfohlen? Es gibt ja die Leitlinien, ja, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Und da steht es, ja, 5x 30 Minuten pro Tag sich bewegen und zwar moderat bedeutet.
5x30 Minuten pro Tag.
Entschuldigung, vor Begeisterung habe ich versprochen. 5x30 in der Woche pro Tag wäre ein bisschen viel.
Ja, ich dachte gerade, dann bin ich den halben Tag am Rennen. Nein, okay.
Nein, 5x in der Woche 30 Minuten, genau. Aber ich wollte nur gucken, ob Sie aufpassen.
Hat geklappt, genau.
Hat geklappt, ja. Nein, aber und da fragt sich dann einer, okay, muss ich jetzt ins Fitnessstudio gehen dafür oder was? Ich sage nein, liebe Leute, gar nicht. Ihr könnt das an euren Alltag anpassen. Beim Zähneputzen mal 10 Kniebeugen machen. Mal vielleicht nicht den Aufzug nehmen für einige Minuten, mal die Treppe nehmen, ja. Oder wenn man mit dem Bus zur Arbeit fährt, vielleicht eine Station früher mal aussteigen oder auf dem Weg nach Hause mal, ja. Also, dass man es in den Alltag einbaut, ja. Und wenn man das hinbekommt, ist das gut fürs Herz, ja.
Aber dann gibt's ja den inneren Schweinehund. Genau. Der hat mir gerade vorgestern Abend zugeflüstert, geh nicht ins Fitnessstudio. Bleib auf der Couch. Sie scheinen ihren also besser im Griff zu haben.
Nein, nicht wirklich. Ich kenne den auch sehr gut. Und dem habe ich ja auch ein ganzes Kapitel. Das ist Kapitel 12, ja. Ich habe am 12. Juni Geburtstag. Deswegen habe ich Kapitel 12 dem inneren Schweinehund geschenkt.
Okay.
Ja. Und das ist ein Kapitel, was, glaube ich, ein bisschen auch so ein bisschen lustig geschrieben ist. Weil der innere Schweinehund ist ja so, dem verdanken wir unser Überleben. Der hat ja Angst, dass wir uns überanstrengen, dass wir zu viel Stress haben. Ja, der will uns ja eher beschützen. Ja. Und es gibt Wege, den zum Freund zu machen, indem man ihn lobt, indem man ihn anerkennt. Ja.
Also besiegen macht gar keinen Sinn. Ne?
Macht gar keinen Sinn. Weil den Kampf gegen den inneren Schweinehund, den kann man nicht gewinnen. Es gibt niemanden, der einen besser kennt und in den richtigen Momenten sagt, heute regnet es, heute hast du dir mal einen Ruhetag verdient.
Zu Recht, genau.
Ja. Aber es gibt einen Trick, wie man den gewinnen kann.
Nämlich?
Soll ich mal verraten?
Ja, gerne.
Ja? Also ein Trick ist zum Beispiel, der innere Schweinehund ist sehr vergesslich. Das bedeutet, man muss sich gut vorbereiten, zum Beispiel wenn man zum Sport gehen will, vorher, einen Tag vorher die Sporttasche packen. Ja? Weil wenn man die packt, erst wird er sagen, boah, das ist jetzt zu viel Stress, mach's lieber morgen. Vorher packen, sich vorbereiten. Ja, ich gehe mal morgen zum Beispiel zum Sport um 6 Uhr. Und wenn der dann doch fragt, hör mal, willst du nicht heute mal eine Pause machen und morgen legst du richtig los, dann kann man dem antworten, weil er vergesslich ist. Guck mal, danke für dein Feedback, sehr wertvoll. Lass uns nur heute noch zum Sport gehen. Morgen ruhe ich mich richtig aus, versprochen. Dann sagt der, okay, einverstanden. Und der Trick ist, am nächsten Tag kann man ihm dasselbe nochmal sagen, weil der erinnert sich daran nicht.
Super.
Nur sagen, heute als Ausnahme mache ich es noch, morgen ruhe ich mich wirklich aus. Dann stimmt der zu.
Lassen Sie uns mal über ein wichtiges Thema sprechen, ja. Das Herz und Emotionen. Dazu passt eine Studiomail, die wir bekommen haben von Christine Schmitz aus Weißenturm. Mhm. Sie hatte, schreibt sie, 2023 einen Herzinfarkt. Okay. Ihr wurde dann gesagt, sie hätte schon 2 Herzinfarkte vorher gehabt.
Wow.
Aber sie hat keine Stents benötigt, weil sie nämlich, ihr wurde gesagt, an dem Broken Heart Syndrom leidet.
Ja,
und sie bittet sie zu erklären, was es genau ist.
Ganz, ganz wichtige Erkrankung, das Syndrom des gebrochenen Herzens. Auch das ein eigenes Kapitel im Buch. Das Broken Heart Syndrom ist für mich der Beweis des Zusammenhangs zwischen Herz und Seele. Was passiert dabei? Beim Broken Heart Syndrom kommt es zu einem herzinfarktähnlichen Zustand bei jungen Menschen. Ja, also häufig 30-Jährige, häufig auch Frauen betroffen, die dann plötzlich eine Alterung ihres Herzens erfahren von 30-Jährig auf 90-Jährig. Ja. Was passiert dabei? Wir sehen dabei im EKG Veränderungen, wie exakt wie bei einem akuten Herzinfarkt. Also wie als wäre ein Gefäß verschlossen, die sogenannte ST-Streckenhebung. Das ist eine Veränderung, die wir sehen im EKG, bei der wir sofort eine Herzkatheteruntersuchung durchführen, um zu sehen, ist das Gefäß verschlossen oder nicht. Beim Broken Heart Syndrom sind alle Gefäße ganz normal offen. Aber wir sehen diese EKG-Veränderung, wir sehen massive Herzwerterhöhung, ja, wie beim Herzinfarkt in den Tausenderwerten, ja. Da ist richtig was los, aber die Herzkranzgefäße sind ganz normal, glatt und frei. Und der Auslöser für diese am Ende massive Herzschwäche, ja, also die haben eine richtige Herzschwäche, wie ein 90-Jähriger oder 100-Jähriger, aber eine richtige Herzschwäche, die Ursache ist alleinig ein ganz krasses emotionales Ereignis. Das kann negativ sein, Tod des Kindes oder Flugzeugabsturz des Liebsten oder auch positiv, ja, Gewinn von 250 Millionen Euro im Lotto, ja. Was passiert, es kommt zu einer massiven Adrenalin-Cortison-Ausschüttung im Blut und das überfordert das Herz akut, sodass es sofort herzschwach wird. Und die Behandlung ist so, wir müssen das behandeln wie ein Herzinfarkt mit Blutverdünnern, mit den exakt selben Medikamenten wie beim Herzinfarkt und wir müssen die Seele mit betreuen. Ganz wichtig, ja. Und die gute Nachricht ist, beim Broken Heart Syndrom, das erholt sich in den meisten Fällen wieder nach 3 Monaten, ja, aber wirklich mit Therapie, Medikamente. Und dann muss man aber aufpassen, dass das nicht wiederkommt. Ja? Und da ist eben die Seele, Emotion enorm wichtig. Und das ist auch ein Thema bei Happy Heart.
Hm. Ganz wichtig, um die Seele zu pflegen, ist Kuscheln. Was passiert da in unserem Körper und mit unserem Herzen, wenn wir kuscheln?
Genau, also kuscheln ist etwas, was ich liebe als Tipp für Herzgesundheit. Küsschen geben und kuscheln. Ich habe zwei Töchter, die heißen Joy, die Freude, und Love, die Liebe. Und ich gebe Freude und Liebe jeden Tag insgesamt, und Frauchen auch, etwa 150 Küsschen. Das haben wir mal gezählt. Das sind im Jahr bei mir alleine 50.000 Küsschen, die ich verteile. Nur meine eigene enge Familie. Und ich behaupte, das ist gut fürs Herz. Warum? Es wird durch Küsschen geben, kuscheln, eine tolle Sendung wie heute, ein liebes Wort, wird ein Hormon ausgeschüttet, was einen faszinierenden Effekt hat. Dieses Hormon heißt Oxytocin.
Das Glückshormon.
Das Glücks- und Kuschelhormon, genau. Ne? Und das hat man auch da, zitiere ich auch, Studien gemacht. Ne? Ist es wirklich so? Ist das nur rosarote Brille, wie du auf Instagram immer anhast? Oder ist das wirklich so? Und da misst man, wenn man Oxytocin misst, die Spiegel, kann man sehen, der Blutdruck wird besser, das Herz schlägt geschmeidiger, langsamer. Ja? Und diese Oxytocin-Ausschüttung, die kann jeder von uns, ja, auch die Hinhörer jetzt ausschütten. Gebt jetzt bitte ein Küsschen oder schreibt jemandem mal ein digitales Küsschen oder mal eine schöne Nachricht. Danke Mama, dass du immer für mich da bist. Danke Kofi, danke Quake, danke Familie, dass ihr immer da seid. Danke Kissy. Ja, also es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich Danke zu sagen.
Gerade keiner da ist zum Kuscheln, reicht da auch ein Haustier, Hund, Katze?
Ja, absolut. Ich habe selber seit letztem Jahr, Frau Heinen, zwei Tiere zu Hause, und zwar Kaninchen. Die heißen Lambo Genie. Also Lambo und Genie, ja.
Sehr schön.
Und wenn ich mal spät nach Hause komme im Dienst oder war viel los, dann gehe ich zu denen und ich streiche die aktiv, ja. Und auch das ist Oxytocin-Ausschüttung für mich, für die Tiere auch. Also Tiere sind auch wunderbar.
Mehrere Hörer haben ins Studio geschrieben, sie sind sowas von positiv und fröhlich, super. Lachen ganz viel.
Ich freue mich.
Gibt es denn Untersuchungen, inwieweit so eine positive Lebensweise mit Lachen und Humor zur Herzgesundheit beiträgt?
Ja, gibt es auch. Auch das habe ich zitiert im Buch. Ja, ganz tolle Studie. Da hat man wirklich mehrere tausend Menschen untersucht und geguckt, na, wie ist das, wenn die das Leben ein bisschen leichter nehmen, sich nicht alles zu Herzen nehmen, insbesondere die Dinge, die sie ohnehin nicht ändern können, mal weglassen und fokussieren auf das, was schön und gut ist auch. Ja. Und hat man mal geguckt, auch wie Blutdruck gemessen, Puls gemessen, auch über mehrere, also über längere Zeiten geguckt, und auch da sieht man, die das Leben lockerer nehmen, ja, mit ein bisschen mehr Humor, ein bisschen mehr Spaß und Freude und bewusster Liebe und bewusst Platzierung von Liebe, die haben ein bis zu 50% niedrigeres Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Und auch das ist wieder so, da sage ich, das ist toll, ohne Medikamente.
Das ist absolut krass von der Zahl, ja, finde ich. Die Frage ist nur, sind sie vom Naturell her so, oder kann man sowas auch ein bisschen lernen, so eine Lebenshaltung zu bekommen?
Ich glaube beides, ja. Ich glaube, also jeder hat Tage, wo er vielleicht mal müde ist oder mal nachdenklich oder so. Aber man kann aktiv schauen, dass man sich das wieder zurückholt. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist, ich schaue mir Fotos an von Babys, ja, also kleine Babys, die lächeln und süß sind oder so. Wenn man die sich anschaut, dann geht es einem direkt wieder besser. Oder genau dann die Waffen rausholen, dass man sagt, jetzt höre ich meinen Lieblingssong aktiv oder ich rufe jetzt meinen Lieblingsmenschen an. Ne? Also aktiv gegensteuern, ja. Und dann, wenn man aber insgesamt eine schöne, positive Lebenseinstellung hat und vor allem eins ist, dankbar bleibt, ja, dann fällt einem auch die schweren Tage leichter, definitiv, ja. Also aktiv nutzen und Waffen einsetzen.
Sie haben eine ganz tolle Waffe, die Sie verraten in Ihrem Buch, also die ich wirklich unglaublich goldig finde. Mhm. Sie haben ja Ihre beiden Kinder, Ihre beiden Mädchen, die Joy and Love heißen, also genau. Liebe und Freude.
Genau.
Und 9 und 5 Jahre alt.
Ja,
und Sie speichern sich ganz besonders liebe Sprachnachrichten ihrer Mädchen auf dem Handy ab.
Ja,
und wenn es ihnen gerade nicht so gut geht und sie das Gefühl haben, ich brauche einen Glückskick, dann hören sie die sich einfach wieder an.
Genau.
Und das ist eine super Idee.
Ja, das ist eine super Idee. Ne? Das, was ich auch jedem rate, jeder, der hinhört heute, teilt das mit euren Liebsten. Ne? Eine Sprachnachricht machen, die muss nicht eine Minute und ein tolles Gedicht sein, wie wir heute auch schon miterlebt haben, haben Leute uns Gedichte geschrieben, sondern das kann wirklich 5 Sekunden sein. Mama, hab dich lieb. Papa, du bist toll. Was auch immer. Ne? Und das Schöne ist, ja, diese Sprachnachrichten, die bleiben. Ich habe die gespeichert. Ja? Und das Tolle ist, ich habe die auch gespeichert von Menschen, die nicht mehr da sind. Und wenn ich die Nachricht von denen heute höre, zum Beispiel vom Jürgen, ja, dann berührt das mein Herz. Ja. Und das erinnert mich daran, dass der Jürgen zum Beispiel, Renate, ich weiß, du hörst zu, dass er da ist. Ja. Und das ist etwas, was mein Herz berührt. Das kann, und das sind so Dinge, die ich in meinem Buch teile, die wirklich jeder sofort heute machen kann. Und die wirklich das Herz berühren und halten und Herzgesundheit verbessern. Und genau das möchte ich mit Happy Heart zeigen, wie das geht.
Ich glaube, das ist Ihnen gelungen, das ist Ihnen in der Sendung gelungen. Sie haben ganz viele Menschen, wenn ich auf die vielen Reaktionen, die wir bekommen haben.
Sehr. Kommt von Herzen.
Ja, genau. Berührt. Ja. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie rufen sich abends immer drei Dinge in Erinnerung oder schreiben die auch auf, für die Sie dankbar sind. Auch das ist ein guter Tipp. Ich weiß, was heute Abend bei mir auf dem Zettel stehen wird.
Ich auch, was bei mir steht.
Danke für das tolle Gespräch.
Dasselbe wird bei mir stehen.
Bei Ihnen wird noch was anderes stehen, nämlich danke für die Kochutensilien. Aha. Ich dachte nämlich, ich schenke Ihnen als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich muss mal in meine Tasche greifen.
Das ist lieb.
Weil ja auch gesunde Ernährung für das Herz so wichtig ist, schenke ich Ihnen hier diese hölzernen Kochlöffel mit einem eingestanzten Herzen drin. Und dazu gibt es hier noch diese weiße Porzellan-Herzensschale zum Anrichten von was Leckerem.
Toll.
Ich bedanke mich herzlich, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit.
Grüße. Ja, Ihnen auch und allen, die das gehört haben. Danke an euch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.